Also wenn ich mir einen Franchise bis an mein Lebensende nur noch angucken dürfte, dann wäre ich, glaube ich, im Planet der Affen-Franchise irgendwie dabei.
Also eine Dystopie ist irgendwie in gewisser Weise schon in die Zukunft nach vorne gelagert und sagt ja, wie Dystopie es halt schon sagt, eine negative Auswirkung unserer Gesellschaft so.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr bei dieser weiteren Folge dabei seid. Mein Name ist Eugene und ich freue mich heute, die Endzeit besuchen zu dürfen und ein Gespräch über dystopische Filme zu führen. Wir sprechen über das Genre Dystopie, über die Machart von solchen Filmen und wie meine Gäste ihre Genrevertreter umgesetzt haben. Warum ich das besonders spannend finde, ist, weil Dystopien ja ein typisches Genre sind, welches Platz lässt für viele Fragen, die Gesellschaft betreffen. Also wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit der Natur um? Was würde passieren, wenn sich eine Kleinigkeit bei uns in unserem Leben verändert, in unserer Gesellschaft verändert? Und was sind die Auswirkungen daraus? Die beiden mitgebrachten Filme, einmal Hope and Glory von Erik van Schoor, ein Mad Max-Fanfilm, und der Film Sanitatem von Michael Kleinfeld, sind in dem Zusammenhang ganz spannend, weil die zwei verschiedene Arten von Genrefilmen darstellen. Der eine ein Stromausfall in Deutschland, der dystopische Zustände nach sich bringt, und der andere als Mad Max-Fanfilm eine Dystopie, vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft, wo die ganze Welt, ja, oder wo zumindest die Welt, in der sich unsere Charaktere befinden, in der Wüste befinden, sehr groß ausgestattet und in kleinen Gruppen durch die Wälder ziehen. Und der andere, ein sehr groß ausgestatteter Actionfilm im Mad Max-Universum. Also bevor ihr die Folge hört, würde ich euch empfehlen, vielleicht einmal in den Trailer oder auch in den Film der beiden Gäste reinzuschauen. Den Link findet ihr natürlich hier unter den Shownotes oder beim Beitrag zu der Folge. Und dann kommt natürlich gerne wieder zurück, um natürlich unserem Gespräch zu lauschen. Nun zu den Gästen, die hier schon spannend sitzen und auf ihren Einsatz warten. Zum einen habe ich hier Regisseur und Storyboarder Erik van Schoor. Der ein oder andere kennt ihn bereits. Er war bereits Gast bei uns hier im Podcast. Er kommt mit dem Fanfilm Hope and Glory, der gerade gestartet ist. Und auf der anderen Seite haben wir noch den Filmemacher Michael Kleinfeld, der zuletzt den Film Sanitatem herausgebracht hat. Über die Filme sprechen wir gleich im Detail. Bevor wir starten, einmal kurz nochmal ein Dank an die UnterstützerInnen des Podcasts, die das überhaupt möglich machen. Nämlich die Leute, die über Steady oder über PayPal ein Dankeschön dalassen. Ihr könnt da gerne immer schauen bei www.indiefilmtalk.de/unterstützen und uns gerne monatlich unterstützen oder mit einem einmaligen Dankeschön unterstützen. Also schaut da gerne vorbei. Gut, jetzt würde ich sagen, genug alleine geredet. Jetzt ist es Zeit, dass die Gäste da sind. Ich fange mal mit Michael an, weil Erik kennt einige von euch ja schon, weil Erik war ja schon ein, zwei Mal hier. Wir haben gerade festgestellt, dass er schon dreimal da war, wenn man ein Roundtable zählt. Deswegen fangen wir mit Michael Kleinfeld an. Michael, dein Film heißt Sanitatem, wie gesagt, letztes Jahr rausgekommen. Meine Frage heute wird sein, was war denn der Startpunkt für dich, diesen Film zu machen?
Genau, ja, hallo an alle. Der Startpunkt für den Film, es war eigentlich, also mich hat das Thema Endzeit oder Dystopien halt schon immer gereizt, einfach weil es halt ein interessanter Gedanke ist und auch immer dieses Spiel damit, was ist in der Zukunft, was kann sein, was ist negativ. Und es war ursprünglich mal als Kurzfilm angedacht, den wir quasi in der Uni eigentlich produzieren wollten. Das war so 2015, 2014 sowas, hatten wir die Idee und dachten uns eigentlich so, ja, cool, Endzeit, kann man irgendwie viel im Wald drehen, da braucht man nicht so viel, das kriegen wir schon irgendwie unimäßig hin so. Und ja, haben das dann als Kurzfilm sogar ziemlich weit ausgearbeitet und waren auch kurz vor Dreh, haben dann aus kreativen Differenzen, vor allem mit Schauspielern, das Ganze abgesagt. Also klingt jetzt negativ, als es ist, aber das hat einfach nicht funktioniert. So, das war halt auch so eine Geschichte zwischen Mann und Frau und einfach die Chemie hat nicht gestimmt und da habe ich im Casting halt da haben wir zu wenig gecastet im Vorhinein so. Und sind wir langsam aufs Studiumende zugegangen und für uns war so ein bisschen die Frage, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Und dann haben wir gesagt, dann habe ich einfach auch mal diese Schnapsidee in den Raum geworfen, ja, warum machen wir die einfach einen Langfilm so? Und da gab es ja dann noch Beispiele mit Robert Rodriguez, mit El Mariachi und so, mit das Buch habe ich auch zum Teil gelesen und habe gesagt, ja gut, dann lass uns das doch einfach machen, warum denn jetzt eigentlich nicht so? Und genau, dann haben wir damit angefangen, das weiter auszuarbeiten, die Idee. Und ja, so ein bisschen die Grundidee an der Dystopie kommt so ein bisschen in dem Film daher, dass ich ein Artikel gelesen habe, damals, war ein Bericht an die Bundesregierung, wo es darum ging, was passiert, wenn es einen flächendeckenden Stromausfall in Europa gibt, so die sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen. Und wenn man sich diesen Artikel eingezogen hat, dann hat man danach wirklich Angst bekommen, weil man wirklich so, wo man das Gefühl hat, okay, wir sind nur, ja, weiß ich nicht, mal eine schlechte Wetterphase oder sonst irgendwas davon entfernt, quasi die Gesellschaft zu kollabieren zu lassen. Und ja, dieser Bericht, der halt offiziell war super drastisch. Und da waren wir sehr nah bei dieser Dystopie. Und dann habe ich gesagt, faszinierendes Thema, da will ich mich weiter mit beschäftigen. So. Und das ist so ein bisschen die Grundidee des Ganzen.
Okay, das erkennt man natürlich wieder in deinem Film. In deinem Film ist aber noch zusätzlich irgendwie das Thema radioaktive Verseuchung mit drin, richtig?
Genau, das eine kommt mit dem anderen zusammen tatsächlich, weil wenn man das Ganze ein bisschen durchdenkt, dann hast du die Situation, dass du hast flächendeckende Stromausfälle, dann hast du die Atomkraftwerke, die ja quasi da sind, bei uns auch im Land, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber es gibt ja zum Beispiel auch, wir erzählen ja quasi, der Film bei uns ist ja in Mitteldeutschland und es gibt ja in Aachen zum Beispiel ein Atomkraftwerk, also direkt an Aachen in der belgischen Grenze, in der Grenze quasi, und daraus haben wir dann, ist quasi die Konsequenz, das habe ich mir auch eingelesen, dass die Atomkraftwerke würden quasi weil die werden ja gekühlt und die würden auf Selbstkühlung gestellt werden, wenn quasi, weil die muss ja sagen, die Leute, die im Atomkraftwerk arbeiten, würden dann quasi woanders, würden halt abhauen und quasi ihr eigenes Leben versuchen zu leben, die würden das auf Selbstkühlung stellen und das würde dann auch einige Jahre halten, sage ich jetzt mal, dass sich das quasi selber kühlt so. Aber irgendwann ist es halt nicht mehr da, weil da keiner sich mehr drum kümmert und irgendwann gibt es halt quasi einen Super-GAU. Das heißt, irgendwann passiert halt das, was auch mit Tschernobyl so ein bisschen passiert ist und die Atomkraftwerke würden dann irgendwann, wenn sie halt nicht mehr betreut werden, genauso diese Radioaktivität ausstoßen. So. Und das war so ein bisschen die Idee, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, ich habe mir die Karte in Deutschland angeguckt, wo sind die Atomkraftwerke? Oder auch in Deutschland halt rum, ganz Europa quasi. Und wir haben dann quasi von der belgischen Grenze einmal gesagt, alles klar, es gibt ja Ostwind, das heißt, der trägt sich quasi von der deutschen Grenze quasi rüber bis quasi Mitteldeutschland und da muss man halt dann quasi gucken. Während in Bayern gibt es noch relativ viele, was dann für den Harz jetzt nicht so wahnsinnig interessant ist, weil der Wind auch nicht so viel hochzieht. So. Und das war so ein bisschen die Grundidee. Das heißt, wir haben das habe ich so ein bisschen am Rand mitverfolgt und habe das dann quasi auch mit eingebaut. So.
Erik, bei deinem Film ist das alles schon, Hopfen und Malz verloren, was die Welt angeht. Wie gesagt, ihr habt einen Fanfilm gemacht zu Mad Max. Wie seid ihr denn da gestartet und wie kam da die Idee oder wo war der Startpunkt für euch?
Ich habe tatsächlich nie gedacht, lass uns einen Fanfilm machen. Ich wollte immer einen Mad Max-Film machen. 2015 im Kino mit Fury Road gesessen, ist es für mich, ohne es zu übertreiben, schon eine der prägenden Momente in meinem Leben. Es war wirklich für mich wie so eine religiöse Erfahrung. Da hat irgendwie alles gepasst und ich habe so gedacht, das ist ein Film, der ist so für mich gemacht. Gibt es wenig in meinem Leben, aber das war auf jeden Fall eine so eine Sache. Wenn ich das sagen müsste, eine meiner Lieblingsfilme. Ich kann jetzt nicht einen einzelnen nennen, aber da wurde im Prinzip so dieser Keim gesetzt. Auch natürlich schon mit den anderen und so. War sozusagen tief in mir drin dieser Keim irgendwo verborgen. Aber in der Pandemie hatten wir ja alle irgendwie Zeit nachzudenken, Sachen nachzuholen, wieder Filme, die man sehr liebt, irgendwie nochmal neu zu schauen. Und so habe ich mich natürlich da auch wieder diesem Mad Max-Film gewidmet. Und eines Tages im Dezember 2020 auf Instagram ein Foto gesehen von einem Interceptor-Rohbau von einem Bekannten von mir, der auch aus derselben Stadt kommt wie ich, der sich tatsächlich ein eigenes Fahrzeug baut, den Interceptor, das ikonische Auto von Max Rockatansky. Und ich dieses Bild gesehen habe und gedacht habe, Junge, der stellt hier gerade so eine Requisite her, eigentlich so eine Kernrequisite, um die herum eine Geschichte erzählt werden könnte. Ich schreibe ihn mal an, lass uns doch da mal drüber nachdenken, ob wir dann einen Film mitmachen können. Und so hat sich dann mal rausgestellt, weil wir sind in derselben Stadt groß geworden, aber das heißt ja lange nicht, dass man Freunde so viel miteinander zu tun hätte, dass er Ähnliches vorhat. Und ich so gefragt habe, ja, was hast du da vor? Schick doch mal rüber, was da deine Idee ist. Und dann habe ich wirklich direkt zwei Tage später nach einem langen Telefonat gesagt, hey, ich würde da gerne das Drehbuch dazu schreiben. Und 14 Tage später hatten wir auch das dann. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns das noch weiter ausführen und lass uns mal andenken, irgendwie uns im Mai zu treffen. Das war sozusagen eine Zeitspanne zwischen Januar und Mai, wo das Ganze eben so entwickelt wurde. Und wo ich, ohne dass sie es wussten, die anderen Mitstreiter, das Storyboard gezeichnet hatte. Sodass ich bei diesem ersten Treffen schon dieses Buch hier eben dabei hatte, wo eben 180 Seiten, 500 Bilder lang dieser ganze Film aufgeschlüsselt wurde visuell, weil wir den Film eben auch so viel über die Bilder erzählen wollten. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, das Ganze in Deutschland umzusetzen bedeutet halt eins, nämlich wir müssen einen Weg finden, Facetten der Mad Max, des Mad Max-Universums, des Wastelands zu beleuchten, die es so bisher noch nicht gab, beziehungsweise die wir beleuchten können. Und das sind nicht riesige Panoramen, das sind tatsächlich die kleinen Sachen, weshalb wir uns eben für alte Flugzeughangars und eben auch für dieses Tunnelsystem, in dem Buzzards leben, entschieden haben. Wir hatten Zugriff auf alte Luftschutzbunker, wir hatten Zugriffe auf dieses Flugzeuggelände und haben dann gesagt, das können wir alles leisten und haben alles andere halt so von uns weggeschoben und gesagt, ja gut, nee, diese Außensachen, gucken wir mal. Aber wie Michael auch schon gesagt hat, so ein Film begleitet ihn eben sehr lange und es dauert sehr, sehr lang, sodass wir auch gar nicht alles auf einmal drehen konnten. Immer wieder zwischendurch natürlich dann Geld sparen mussten, Geld verdienen mussten und konnten somit aber auf jeden Drehblock insgesamt 6 an der Zahl, konnten wir dann immer darauf zurückgreifen, Leuten die Bilder zeigen. Guck mal, so haben wir es mit Storyboard geplant, sowas haben wir jetzt umgesetzt und dadurch immer mehr Momentum aufbauen und die Leute davon überzeugen, schaut mal hier, das ist unsere Idee und wir können es umsetzen, um dann Drehblock für Drehblock immer noch einen draufzusetzen, bis es halt dann eskaliert ist und wir tatsächlich dann im Januar 2023 in Spanien gedreht haben, wo wir dann tatsächlich diese Panoramen, die wir am Anfang für vielleicht gar nicht so wichtig gehalten haben, aber am Ende tatsächlich die großen Verbindungsstücke, die Brücke darstellen zwischen all den Szenen, auch noch filmen konnten.
Aber die Panoramen waren in dem Storyboard schon drin, oder nicht?
Ja, die waren schon drin. Wir haben halt nur gedacht, dass wir das hier irgendwo in einem Braunkohlekraftwerk, in einem stillgelegten irgendwo drehen können, in irgendeinem Steinbruch, aber es geht halt nicht. Es sind einfach zu viele Bäume und zu viel Gedöns unterwegs. Und da haben Adrian Martin, der Co-Regisseur, und ich eben gesagt, wir sind schon so weit gekommen, der Film funktioniert an sich in diesen Szenen, aber wir brauchen jetzt noch den Kit, wir brauchen jetzt noch alles drumherum. Wir brauchen den Mad Max, wir brauchen die Schiffsfriedhöfe, wir brauchen all das. Lass es uns tun und sind halt für eine Woche darunter und tatsächlich mit dem Interceptor im Gepäck auf einem Anhänger geschnallt, tausende von Kilometern darunter gefahren teilweise, um dann da nicht immer ganz mit jeder Genehmigung, die man sich vielleicht vorstellen kann, die Aufnahmen zu machen, weil Wie habt ihr das denn gemacht, Michael? Ihr habt ja jetzt hauptsächlich im Wald gedreht und in tollen Ruinen. Die waren ja bestimmt auch nicht alle so sicher, wie sie vielleicht hätten sein können.
Ja, wir haben, also genehmigungsmäßig haben wir da auch nichts gemacht. Wir haben halt viel im Harz gedreht tatsächlich, weil der Kontakt kam über den Kameramann, weil die Großeltern haben da mal gewohnt und das heißt, der kannte sich da so ein bisschen aus und das war auch so ein langer Vorbereitungsteil bei uns, dass wir super viel, ich glaube über 2 oder 3 Jahre während des Studiums schon, auch schon für den Kurzfilm damals, uns Motive und so angeguckt haben und Locations angeguckt haben. Und da haben wir so ein bisschen parallel quasi das Buch entwickelt, während wir auch schon die Motive hatten, weil das auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, so die Außenaufnahmen und so die ganze Welt und diese Größe, die sowas hat, ist mir schon irgendwie relativ früh bewusst geworden, dass es wichtig für so einen Film sein. Also es gibt sicherlich auch andere Beispiele, aber so generell ist das schon wichtig für so einen Endzeitfilm, dass du so große Bilder schaffst. Und deswegen haben wir es parallel gemacht. Das heißt, was die Ruinen anging, wir sind halt selbst quasi im Duo halt, mit Kameramann und ich als Regisseur, da durchgegangen, haben uns das angeschaut und waren ja gleichzeitig die Produzenten. Das heißt, wir haben auch entschieden, okay, alles klar, das ist so, Baudingens hier werden wir nicht drehen, oder haben halt gesagt, okay, das geht halt auch sonst irgendwie. Das können wir halt so machen unter den Bedingungen und so weiter. Das heißt, wir haben da auch komplett ohne Genehmigung gearbeitet. Das muss dazu auch sagen, dass der Harz ja leider auch ein bisschen sehr, also dadurch, das kam diese Ruinen auch standard, also das stirbt ja immer mehr aus, so diese Großstadtflucht, das merkt man da ganz extrem so. Das heißt, da gab es auch ganz wenig Leute, die uns davon abgehalten haben oder die gesagt haben, so sag mal, was macht ihr da eigentlich so, wenn ihr jetzt hier, weiß ich nicht, in NRW oder auch sicherlich bei euch in Berlin auf so einen Lost Place gehst oder so, da wirst du ja sofort wieder runtergescheucht so, weil da ist es halt quasi vor Ort, war das ziemlich egal so, und so haben wir das dann so ein bisschen unter der, wir haben immer gesagt, okay, offiziell sind wir quasi hier und machen zusammen Urlaub. Inoffiziell haben wir quasi einen Film gedreht. So, das war so ein bisschen die Grundprämisse, die wir gewählt haben, damit wir das hinkriegen.
Das heißt, ein Tipp für alle, Fahrt in den Harz war das, um Dystopiefilme zu drehen, weil da hat die bessere Möglichkeit. Jetzt fahren alle dahin, das ist natürlich doof. Dann ist das eine andere Geschichte.
ich meine, das ist jetzt natürlich nicht nur so, dass du einfach in den Harz fährst. Man muss sich da schon beschäftigen und da muss ich dann, das ist ein groß, also das ist nicht mein Anteil, sondern der des Kameramanns, Franz, dass also der ist erstens so, was so Logistik und Geografie angeht, super. Das heißt, er hat sich dann auch in Foren informiert, was gibt's denn eigentlich, und hat dann auch quasi bei Google direkt gesucht, weil da stehen ja auch nicht mal die Links, sondern nur die Area, und hat er bei Google geguckt und hat dann gesagt, da und da können wir hinfahren und so. Und das war ein riesen Teil der Arbeit, und ich glaube auch ein Riesenteil, warum man den Film heute schaut, ist halt so die Atmosphäre, die wir da kreiert haben. Und deswegen ist das, glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, aber da muss man viel Arbeit investieren. Also du kannst nicht jetzt einfach sagen, ich fahre jetzt mal in Harz und dann gucken wir mal so, sondern man muss da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit investieren.
Absolut, absolut. Habt ihr denn auch eure Geschichte teilweise nochmal angepasst, auf die Gegebenheiten so zugeschnitten, die sich entsprechend durch Drehorte so ermöglicht haben?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war ja so ein Parallelprozess so ein bisschen. Wir haben halt Ideen gesammelt und gleichzeitig uns Motive angeguckt. Zum Beispiel diese, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Billardszene mit dem Billardkühl zum Beispiel erinnert, in diesem Billardtisch zum Beispiel. Das war eine Szene, die habe ich explizit auf diese Location geschrieben, weil ich dachte, das sieht so mega fett aus. Das muss ich mit aufnehmen quasi in das Buch. Andererseits zum Beispiel haben wir auch dieser Bauernhof, wo der ganze Film startet, das war von Anfang an die Idee, und das haben wir nicht gefunden. Wir haben ständig nach einem Bauernhof gesucht, weil ich dachte, auf dem Bauernhof zu starten, da kann man relativ viel erzählen, das ist groß, und das war so ein bisschen der Gedankengang anzufangen, und den haben wir dann tatsächlich erst relativ spät auch in der Vorproduktion quasi gefunden. Das heißt, es war so ein gegenseitiges Ding so, dass wir das gemacht haben. Interessant auch, der Bauernhof zum Beispiel war in Bochum, also der war mitten im Ruhrgebiet, und da haben wir mitten an der A40 direkt gedreht, während halt der Rest halt quasi im Harz halt sehr abgelegen war so.
Das wäre auch die Frage an dich, Erik, weil ich weiß ja, du bist ein sehr visueller Mensch, also Michael, du bestimmt auch, aber bei Erik weiß ich durch die Arbeit als Storyboarder, dass du da sehr akribisch bist. Wie hat sich denn bei dir auch aus Kostengründen halt das Drehbuch geändert und aber auch die Shots geändert, oder waren das denn trotzdem, hast du dafür gekämpft, dass es so bleibt oder die Idee zumindest so in diese Richtung geht?
Dadurch, dass ich ja auch Produzent war des Ganzen, zusammen mit Johannes Pau und Adrian Martin, und wir eben alle drei gleichermaßen uns das Leben gemeinsam schwer gemacht haben, haben wir im Gegenteil das Drehbuch immer verrückter gemacht und immer noch eine Sache dazu und noch mal einen draufgesetzt. Auch die Autoverfolgung zum Schluss war nie drin, was auch eine einwöchige Nachtschicht bedeutet hatte. Ganz, ganz viel haben wir jetzt oben drauf gesetzt, einfach nur, weil wir gedacht haben, wenn schon, denn schon. Ab einem bestimmten Punkt hatten wir so viel investiert und haben wir gesagt, hey, dadurch, dass wir so viel in dieser kleinen schwäbischen Provinz drehen können, um Heidenheim an der Brenz herum, ist jetzt mittlerweile durch Fußball ein bisschen bekannter, aber es ist wirklich mitten im Nirgendwo, die haben gar nichts mit Schirm am Hut, konnten wir dort im Gegensatz zu Berlin richtig leicht halt einfach Leute zu überzeugen, hey, schaut mal, wir planen hier was, würdet ihr uns da nicht irgendwie die Möglichkeit geben, dass wir hier irgendwie, was weiß ich, irgendwas sperren und dann da irgendwie die Parkplätze haben und da das Set bauen und da die Basis haben und. Und wir konnten in dem Fall auch unglaublich viel Kosten sparen, weil eben so viel um unsere Heimatstadt herum platziert wurde, Drehlocation-technisch, weil dadurch ganz, ganz viel, was die Unterkunft anging, geklärt war. Das heißt, ganz viel konnten wir, die ganze Crew wurde bei Freunden und bei Familie untergebracht. Das heißt, Hotelkosten waren schon mal null. Catering konnte auch immer unmittelbar halt in der Nähe vorbereitet werden und mussten nicht irgendwie groß rumgeschifft werden. Wir kannten halt auch jede einzelne Nebengasse, dadurch, dass wir da aufgewachsen sind. Wir kannten eben all die Nischen. Ich kannte all diese Locations, war aber dann zum Beispiel auch überrascht, so wie Michael zum Beispiel von dem Billardtisch, dass dieser eine Luftschutzbunker aus diesem mittelalterlichen Brunnenschacht führt, den wir auch dann kurzerhand ins Skript noch reingeschrieben haben, der auch eine Komplikation bedeutet hat in dem Sinne, weil wir ja auch unsere Darstellerin, 11 Jahre alt, Charlotte Eckle, dann da 9 Meter weit in den Brunnen haben herablassen müssen für die ganze Sache. Aber so konnten wir halt die ganze Zeit auch, ich sag mal, Gewürze reinstreuen, die wir uns von Filmen wünschen, die noch nicht so ausgelutscht sind, die jetzt eben nicht, sag mal, irgendeiner Trope irgendwie entsprechen, die wir jetzt irgendwo nachbauen, mühevoll, weil wir wissen, wir können ja nicht mit einem 168 Millionen Dollar Film wie Furiosa irgendwie mithalten, sondern wir machen das klein und dreckig und gehen auch in eine viel, viel düsterere, unmittelbare Art an die Sache ran und haben dann mit 0,004% des Budgets von Furiosa halt eben da unser Wasteland erschaffen und uns eben auf diese zwei Örtlichkeiten so beschränkt. So dieses eine Überlebenscamp, beziehungsweise Camp an Überlebenden in einem alten Hangar und die Basaltshöhlen unterhalb der St. City, und konnten dann da eben auch alles schön konzentriert halten, indem wir eben auch alles abgeschottet haben, indem wir alte Werkstätten umgebaut haben, in denen dann auch gekämpft wurde und so. Und natürlich auch mit der Jahreszeit, wir haben ja alles im Winter gedreht. Ja, die Leute sehen vielleicht nicht so aus, aber die Kälte war wirklich eigentlich unser härtester Gegner bei der ganzen Sache. Haben halt auch dafür gesorgt, dass einfach nichts los war. Das heißt, die Einsamkeit, die Stille und auch allgemein so die Konkurrenz um irgendwelche Drehorte war nicht da, weil wir eben zu so unerbittlichen Temperaturen gesagt haben, da planen wir unsere Drehblöcke. Ja. Auch in Spanien. Hm. Die Spanier haben sich nämlich auch nicht vor die Tür getraut bei 5 Grad.
Aber das heißt, das habt ihr absichtlich deswegen dahingelegt oder weil einfach nur, weil es sich so ergeben hat?
Beides. Also zum einen sind wir ja auch alle Freelancer, die im Winter dann doch eher mal eine kleine Pause haben, wo wir dann eben sowas machen können. Im Sommer sind dann wieder alle auf Drehs und so. Und im Winter hat man eh nichts zu tun. Und dadurch, dass wir dann eh in der Höhle drehen oder in einem Hangar oder so, ist es eh wurscht. Und selbst wenn Schnee liegen sollte, weil das war natürlich immer so eine Möglichkeit, sollte uns das nicht daran hindern. Genau. Und wir waren dadurch sehr, sehr wetterunabhängig. Die Wetterunabhängigkeit, ich erinnere mich gerade, war tatsächlich auch einer der großen Punkte, weshalb wir es viele möglich indoor machen wollten und hatten da einfach nur Riesenglück. Riesenglück.
Mhm. Ja. Also bei euch hätte man ja auch denken können, dass ihr im Studio dreht oder irgendwie sowas, ne? Dass ihr Teile ins Studio verlagert. Wir haben ja eine Zeit von Virtual Production ganz groß jetzt gerade, immer noch sehr teuer, ne? Also ich glaube, das ist auch so ein kleiner Irrtum, den man manchmal so ein bisschen fällt, indem man hört, so ja, Virtual Production, die Zukunft, vielleicht ist es auch die Zukunft irgendwann, aber jetzt aktuell immer noch recht aufwendig. Aber habt ihr darüber nachgedacht, da mal hinzugehen? Oder war es, ich weiß nicht, wann habt ihr gedreht gehabt? War es da schon so ein Thema? Vor oder nach Mandalorian?
Wir haben 2021 zum ersten Mal das Knöpfchen gedrückt und haben bis 2023 gedreht. Nee, wir wollten tatsächlich immer den Dreck spüren, wir wollten immer die Kälte spüren, wir wollten die Elemente im Film haben, weil wir uns einbilden, dass es einfach ein anderes Gehabe ist, auch von den Schauspielern her. Die reagieren einfach anders, sie spielen anders, wie wenn sie sozusagen eigentlich kuschelig unterwegs sind und alles passt. Also wenn, dann hätten wir das Studio hochheizen müssen oder hätten wir das Studio kühlen müssen, um da irgendwelche Effekte, glaube ich, zu erzielen. Und wir wollten es ja auch alles wir wollten so viel on-location machen, wie halt irgendwie geht, weil wir eben diese tollen Locations hatten. Also wir haben es alles darum geschrieben, so wie auch in Rebel Without a Crew, wie du vorhin schon angemerkt hast, immer so erwähnt wurde, so, ja, nimm das, was du so um dich herum hast und setz es irgendwie gewinnbringend ein. Und ich glaube, dass eine Virtual Production, das hätten wir uns nicht leisten können. Ich glaube, das hätte, wie du gerade gesagt hast, das Budget komplett gesprengt und haben dann tatsächlich ja auch viel Full CGI gearbeitet, wenn es halt wirklich gar nicht anders ging. Weil diese versunkene Stadt in der Wüste gibt es natürlich nicht. Das heißt, da ist nichts echt.
Das wollte ich auch gerade fragen, was habt ihr quasi bei euch, was ist bei euch digital? Also ich muss sagen, das war schon echt sehr, also sieht super aus. Also da war wirklich, wo ich so dachte, okay, was ist jetzt digital und was nicht? Das sieht schon echt, war schon richtig gut.
Ja, also es ist, glaube ich, mehr digital, als ihr denkt. Aber dadurch, dass wir eben ganz, ganz viel mit Plates gedreht haben und sehr, sehr viel die Dinge immer kombiniert haben und jeweils den Fokus in entsprechenden Augenblicken auf das echte Element lenken, geht das ganze andere unter. So. Wir haben ja weit über 100 VFX-Shots in dem Ding. Sehr, sehr viele davon eben auch Full CGI, sodass man wirklich sagen muss, mit unserem Team an, das sind fast 150 VFX-Artists, die da weltweit uns jeweils mal einen Shot gemacht haben oder drei Shots, die unsere Co-Produktionsfirma Pixstone Images hat uns mit dem Emerging Talents Award damals beschenkt und uns 30 Shots abgenommen, die wir tatsächlich sonst nicht hätten unterbringen können, wenn wir das nicht bekommen hätten. Es geht halt nicht. Also wir haben alles, was irgendwie möglich ist, irgendwie als Modell, als Matte Painting oder als Miniatur irgendwie so gemacht. Aber ab einem bestimmten Punkt musst du einfach auch sagen, gibt es bestimmte Werkzeuge und die sind einfach dazu da, wie du sagst, diese großen Totalen zu machen. Also der Schiffsfriedhof, den gibt's halt einfach nicht. Zum Aralsee können wir jetzt auch nicht fahren. Das wäre halt unpraktisch. Also haben wir einfach die spanische Wüste eben mit der digitalen Kunst also verbunden, ohne zu sagen, oh nein, nur practical, scheiß CGI. Überhaupt nicht. Wir haben tatsächlich alles genutzt, was es an Filmtricks gibt. Ja.
Aber zum Beispiel diese Schiffswüste zum Beispiel, jetzt, ich kenne diese Begrifflichkeit full, also ich kenne mich mit CGI relativ wenig aus. Das heißt, das bedeutet, dass die Schiffe, also das ist alles komplett oder habt ihr das in der spanischen Wüste gedreht und die Schiffe reingesetzt oder
richtig,
wie habt ihr das gemacht?
Richtig, die Schiffe, die wurden dann reingesetzt. Da gab es nichts. Das war komplette Weite. Ja.
Okay, ja, das ist aber trotzdem weiter trotzdem immer noch eine Mischung, als wenn du halt ja, einfach nur irgendwie auf Grün gehst oder in eine Virtual Production, wo das heißt immer noch eine andere Situation auf jeden Fall.
Ich glaube auch, deswegen habe ich es gerade nochmal aufgebracht, weil ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, wo man schnell reinfallen kann, erst recht, wenn man auch wenig Geld hat für die Produktion und denkt, okay, das wäre eine Möglichkeit. Und dann aber, da ist immer dieses der Rattenschwanz, den man nicht vergessen darf, eben die Bearbeitung, eben die Kosten, die dadurch entstehen könnten, auch wenn Leute das als Unterstützung anbieten, aber trotzdem, dann brauchst du eben diese Manpower oder Womanpower, die du irgendwie auch noch zusammenkriegen musst und dann das Ganze gut aussehen zu lassen. Das ist dann meistens schwierig. Deswegen fand ich auch, dass es ein gutes Beispiel war bei Erik, dass man halt einfach da vielleicht auch mehr On-Location machen sollte und dann eher diese Mischung angeben muss.
Wir haben tatsächlich eben Storyboards auch sehr dafür verwendet, um entsprechend das 1:1 halt auch so umzusetzen, mit den Departments zu sprechen, jeweils zu sagen, okay, was davon ist jetzt zum Beispiel technisch sehr gut digital lösbar? Was ist besser und ja im Verhältnis nachher einfach einfacher On-Location umzusetzen. Was davon ist möglich als 2D-Comping Aktion in After Effects umzusetzen? Was kann einfach gemalt werden? Was kann tatsächlich als Miniaturen gesetzt werden? Und haben dann jeweils mit so einem großen Breakdown mit all den Departments im Gespräch eben rausgefunden, ah, okay, das und das und das, das hauen wir darüber. Das geht dann hier so ran lang und so und so und so. Und so hat jeder einzelne Shot eben diese Pipeline am Ende gehabt, wo all diese Spezialitäten so zusammengemixt wurden. Also es gibt fast keinen Shot, der einfach nur irgendwo rauskam, sondern das war eben nachher wichtig zu wissen, okay, wie viel kriegen wir dann im Grading hin, wie viel kriegen wir dorthin und was wird nachher noch im Nachhinein drüber gepinselt, weil wir auch teilweise Frame genau nochmal wie, ich sag mal, Zeichentrick angewendet haben. Gab's auch. Also dass wir dann wirklich für Frame eben da in Photoshop auch noch Sachen gemacht haben. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, nichts zu verteufeln, sich vor nichts zu verschließen und jeweils die Stärken der jeweiligen Tricktechnik auszuspielen, anstatt aus Versehen irgendwie zu sagen, das machen wir jetzt damit, um dann festzustellen, scheiße, genau das ist die große Schwäche.
Ich würde bei diesem Punkt gerne mal kurz einhaken, dieses On-Location-Drehen. Ich glaube, das ist ja, also bei so einem Endzeit-Film wahrscheinlich noch mal wichtiger als bei allem anderen, glaube ich, also bei vielen anderen Filmen so, weil ich glaube, wenn du sowas im Studio oder so drehst, das sieht man ja auch immer wieder an Beispielen. Ich meine, Furiosa zum Beispiel ist ja auch fast ausschließlich da irgendwo, ich weiß gar nicht, wurden die gedreht, Australien oder was? Nicht Furiosa, doch, Fury Road. Ist ja auch das Ausschließliche ausgeht. Also das macht ja den Film auch mit aus. Und ich glaube, dass diese Atmosphäre, die man kreiert, dadurch, dass man wirklich vor Ort ist, bei uns haben wir auch Schnee und die ähnliche Situation, die Kälte war auch in der härtester Gegner, war bei uns genau dasselbe. Und ich glaube, dass die Atmosphäre, die kriegst du so in dem Studio einfach nicht eingefangen. Und ist auch so ein Punkt, wo ich mich ganz krass mit beschäftige, weil das ja Teil unserer Branche ist, so ein bisschen so zu arbeiten, auch überall hinzufahren und diese, ja, auf dem Weg zu sein und diese Reiseproduktion, sag ich jetzt mal, und gleichzeitig aber auch irgendwie das Thema Nachhaltigkeit so, weil das einfach nicht so wahnsinnig nachhaltig ist, da überall hinzufahren. Das wird ein interessanter Punkt sein, glaube ich, uns langfristig damit zu beschäftigen, dass wir nicht in der Dystopie enden, weil so eine Virtual Production halt irgendwie natürlich viel effizienter einfach ist. So, auch wenn sie aktuell noch teurer ist, ist trotzdem einfach im Vergleich, was man halt quasi an also nachhaltigkeitsmäßig da arbeitet, einfach viel effizienter so. Aber ich glaube auch, dass das trotzdem wahnsinnig viel ausmacht. Es gibt auch viele Beispiele im Filmbereich so, wo die auch durch die Gegebenheiten wie hier Apocalypse Now oder so, wo die Gegebenheiten so ein Film erst so richtig entsteht oder erst richtig raus wird. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das sowas ist tatsächlich. Also wenn man sich jetzt den Film, den wir gemacht haben, mal vorstellt, wir hätten den komplett im Studio gedreht, also dann das hätte ja, also das würde man sich, glaube ich, nicht anschauen, ehrlich gesagt.
So ein Studio-Wald ist ja auch immer top.
Ja. Nee, aber ich glaube aber auch hier wieder, da geht es darum, wie viel Budget du hast und ohne zu sagen, dass jetzt mit viel Geld kriegst du das Beste raus, das meine ich gar nicht. Ich will damit sagen, aber du hast vielleicht andere Möglichkeiten, Sachen halt auszustatten zum Beispiel, andere Möglichkeiten halt dort in der Vorproduktionsphase oder in der Produktionsphase halt die Sets zu gestalten. Wenn du, deswegen meine ich mit dieser tückischen Sache für den Independent-Film, weil wenn du wenig Möglichkeiten hast, ist es, glaube ich, dann, also nimm dir das beste Beispiel, ist ja die Autofahrten, die ja sehr oft heutzutage ja auch schon und auch schon länger mit Background Plates gemacht werden etc. pp. Und heutzutage natürlich dann auch mit Virtual Production. Und da gibt's die und die Beispiele. Manche siehst du es gar nicht, bei manchen siehst du es sofort, ne? Und deswegen auch hier, es gibt jetzt nicht, und wenn du es nicht siehst, ist es ja eigentlich egal. Dann stört's dich auch nicht als Zuschauer und denkst so, wieso haben die das jetzt im Studio gedreht? Es ist ja für den Zuschauer am Ende wurscht. Aber genau, du musst halt die Möglichkeit haben, das so gut hinzukriegen. Flexionen, da gibt es so viele Sachen, auf die man achten muss. Und das kriegst du halt, glaube ich, nicht so einfach hin. Und ich glaube, das ist dann so, man denkt so, naja, ich mache einfach eine grüne Wand hin und hoffe, dass ich dann da irgendwie was im Nachhinein hinkriege. Und das siehst du dann auch, dass es dann halt einfach CGI ist. Ne? Mhm. Und da Meister zu werden, glaube ich, ist auch nicht so einfach.
Da wollte ich noch ganz kurz einwerfen, dass die Produktion von Fury Road zum Großteil in Namibia stattgefunden hat. Und die aber auch trotzdem, ne, wird ja im Internet immer so hochgehalten, oh, Fury Road hat alles practical gemacht und alles irgendwie ohne CGI, das stimmt nicht. Die haben auch ganz viel unsichtbares CGI, die haben ganz viel mit Retusche gearbeitet und auch mit Comping und einfach auch alle Tools halt so verwendet und sind aber halt eben doch in echt rumgefahren. Also die haben nun mal unter freiem Himmel gedreht, die haben mit der echten Sonne gedreht. Ich glaube, diese Sonne zum Beispiel ist auch so ein Punkt, den kriegt man im Virtual Studio nicht so richtig hin, weil die Sonne einfach, es ist halt eine Glühbirne wie keine andere. Diese Hitze beziehungsweise einfach dieses Licht, das digital halt zu faken, ist einfach immer noch eine große Herausforderung. Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt den Podcast hier haben, sind wir nur wenige Wochen davon entfernt, Furiosa im Kino zu sehen, der ja da durchaus, ich glaube, beinahe zur Hälfte im Virtual Studio entstanden ist.
Okay.
Vermutlich liegt es natürlich auch daran, dass George Miller mittlerweile
85 ist.
Also er hatte jetzt am 3. März Geburtstag, ich glaube 78.
79.
Ich glaube natürlich, da ist es nicht mehr so ohne weiteres möglich, wie in Fury Road 180 Tage am Stück in Namibia durch die Wüste zu heizen. Das ist einfach ja vollkommener Wahnsinn und geht natürlich auch voll auf den Körper und Sand ist dann da der größte Gegner zusammen mit der Hitze, dass er halt gesagt hat, er muss da irgendwie eine Kombination finden. Hat dann doch sehr viel in Australien halt noch gemacht, in Silverton, wo auch der erste und der zweite entstanden ist. Und ja, bin gespannt, so im direkten Vergleich, inwiefern wir diese Künstlichkeit merken, inwiefern wir merken, okay, da ist jetzt nicht der richtige Fahrtwind, da ist jetzt nicht die richtige Sonne auf der Haut der Leute, ob sich das irgendwie vom Gefühl her, ne, das ist ja nicht immer greifbar, auf uns als Zuschauer überträgt.
Da sprichst du jetzt was an, weil dann haben wir ja schon den Bogen zu aktuellen und nicht so aktuellen Dystopiefilmen. Du hast gerade einen Vertreter genannt, der jetzt bald rauskommt, wo ich mich auch frage, ob der, also der wirkt für mich viel digitaler, was jetzt die Trailer angeht. Vielleicht sind die noch am Ausbessern. Aber klar, die haben auch mehr im Studio gedreht. Das würde ja das belegen, was ihr vorher gesagt habt, mit Studio schwierig und real. Das merkt man trotzdem noch sehr stark, dass es einfach real ist. Also Erik, du hast die Sonne genannt als große Glühbirne, die man nicht austauschen muss. Gibt es denn Filme, die aktuell, also so dystopische Filme, die euch einfallen, die euch extrem hart erwischt haben? Wenn ich das so umschreiben soll. Wie seht ihr aktuell die Filmlandschaft, wenn es um dieses Dystopie-Film geht? Also es gibt ja immer so eine Trends, ne? Also Mad Max, da in der Zeit gab es ja schon mehr. Mad Max hat auch wieder was losgetreten, wenn ich recht entsinne. Aber also der erste Mad Max. Aber wie sieht's denn jetzt gerade aus? Haben wir gerade eine Dystopie-Trend? Ich glaube nicht, ne? Also wir sind jetzt gerade eher sehr mau, was Dystopien angeht.
Naja, also wir hatten jetzt erst natürlich Hunger Games.
Stimmt, das darf man nicht vergessen, ja.
Was ja auch in so eine Kerbe schlägt. Jetzt kommt Königreich der Planet der Affen raus. Ich weiß nicht, wie heißt der denn im Deutschen? Ja, die nennen sich immer ganz lustig. Die lassen sich mal ganz lustige Sachen für die deutschen Versionen einfallen. Aber der müsste jetzt auch Anfang Mai starten.
Mm.
Und Planet der Affen begleitet uns ja seit 1968. Damals mit 5 Filmen und einer TV-Serie. Dann kurz in den 90ern in einem Kapitel, was man verschweigt und dann eben mit der neuen
Mark Trilogie. Wahlberg freut sich.
Genau. Mit Andy Serkis und die Motion Capture Technologie nutzend eben diese neue Welle. Auch etwas, was uns nicht loslässt. So, was ist, wenn tatsächlich die Menschlichkeit auf der einen Seite verloren geht, Menschen ihre Sprache verlieren und tatsächlich eine ganz andere Spezies im Prinzip zum Menschen wird? Die es aber auch nicht besser macht, sondern auch zutiefst menschliche Probleme nachher haben, die dann jeweils auch wieder zu Zerrüttungen führt und. Also sind Affen die besseren Menschen? Ist ja auch der Name die Frage.
Also, und an wen du fragst.
Ja, ja.
Ich glaube, eine Sache müsste ich doch vorschieben, das habe ich vergessen vorzuschieben, nämlich was ist denn ein dystopischer Film für euch? Also, weil ich glaube, das ist wichtig, um die Filme, die wir jetzt kurz besprechen werden, einordnen zu können. Genau, ab wann ist denn für euch ein Film ein dystopischer Film? Was sind so die Aspekte, die für euch wichtig sind? Ich betone nochmal, das gilt jetzt für das Gespräch, das ist jetzt nicht nach Wikipedia, sondern das, was wir für uns jetzt hier definieren in dem Gespräch.
Ich glaube, also ich würde nochmal eine Abgrenzung machen zwischen Katastrophenfilm und Dystopie, weil sowas wie, keine Ahnung, 2012 oder die ganzen Emmerich-Streifen, das sind ja eher Katastrophenfilme, würde ich sagen, auch wenn ich die teilweise in der Recherche im Vorhinein auch unter Endzeitfilme gesehen habe. Ich glaube, da würde ich schon, also eine Dystopie ist irgendwie in gewisser Weise schon in die Zukunft nach vorne gelagert und sagt ja, wie Dystopie es halt schon sagt, eine negative Auswirkung unserer Gesellschaft so. Mhm. Und für mich hat es irgendwie auch immer damit zu tun, dass das ein Kollaps der Gesellschaften, der Politik, alles wie unsere Systeme gerade aufgebaut sind, halt so nicht mehr funktionieren, wie wir es quasi kennen und ein bisschen zu dem verrückt versetzt werden, was vielleicht vor der ganzen ja Industrialisierung und so weiter gab. So das ist so für mich, so, das wäre jetzt für mich eine ganz leichte Definition von Dystopie.
Dystopien sind vielleicht auch nicht unbedingt 10.000 Jahre in der Zukunft irgendwie so verlagert, sondern irgendwie so um die Ecke. Also Dystopien sind in einer gewissen Weise greifbar und vielleicht innerhalb der nächsten 100 Jahre vorstellbar. Wenn es dann zu weit in die Zukunft geht, sind es vielleicht doch wieder Science-Fiction-Konzepte, weshalb ich bei Sunshine so gehadert habe. Aber ein Blade Runner oder hier die Klapperschlange ist ja doch irgendwie vorstellbar, wenn man eben so ein paar Jahrzehnte irgendwie an Zeit gibt. Wie denkt ihr darüber? Wie weit sind Dystopien?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob man da so die Linie ziehen kann. Dune zum Beispiel, ist es jetzt eine Dystopie oder ist, also ein Science-Fiction-Film, eine Dystopie ist doch ein Science-Fiction-Film. Ist es nicht Science-Fiction drüber? Oder über Dystopie?
Also ich muss auch sagen, wenn ich meinen Film quasi spezifizieren muss und du hast halt diese Genre-Dingens, dann ticke ich immer Science Fiction an, weil das am ehesten zutrifft, weil also alles andere macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Also weil das ist dann natürlich sehr eingeengt, was so die Genre-Dings angeht, aber ich würde das auch tendenziell unter Science Fiction am ehesten einordnen, wenn man das unbedingt in diese Begrifflichkeiten drängen muss.
Am Ende müsste man jetzt dann die Science-Fiction-Definition aufrufen und da nochmal gucken, ab wann ist etwas ein Science-Fiction-Film. Aber am Ende, wir gucken in die Zukunft, es ist auch zum Teil, also nicht belegbar, sondern es ist halt eben nicht nur, ja, vielleicht passiert irgendwie sowas, sondern man hat sich mit den Gegebenheiten von heute beschäftigt und geguckt, wie würde sich die Welt in der Zukunft weiterentwickeln, wenn diese und diese Gegebenheit passiert, wenn die Welt den Krieg gegen die Maschinen verlieren sollte oder gewinnen sollte. Ich hatte den Gedanken, warum ich mich so ein bisschen, weil du es gerade nochmal aufgebracht hast, Erik, meistens verbindet man ja eben diese Dystopien mit irgendwas Negativen. Klar, haben wir auch schon vorher besprochen gehabt, aber Dune ist ja die Frage, weil da geht's ja nicht um diesen einen Systemumschwung, um diesen einen Dominostein, der umgeworfen wird, sondern es ist ja schon eine ganz andere Thematik, über was die Leute sich da beschäftigen. Es ist ja eine neue, voll weit weg Generation, die entstanden ist, eine neue Zivilisation, die entstanden ist daraus. Kann man das noch als Dystopie der Menschheit betrachten oder ist es schon zu weit weg? Oder bei Blade Runner genauso? Wo Blade Runner würde ich sogar sagen, das ist doch näher, weil auch die Thematik, um das sich der Film dreht, ist ja diese Frage dieses einen Dominosteins. Ne? Was wäre, wenn wir Replikanten bauen oder eben Maschinen bauen, die so menschenähnlich sind, wo man dann nicht mehr weiß, bin ich Mensch oder bin ich kein Mensch, aber bin ich Replikant? Das ist wirklich das Thema des Films, ist ja genau dieser Dominostein. Aber bei eben Filmen wie bei eben wie halt sowas wie Dune, da geht's ja schon um ganz andere Themen. Vielleicht ist es deswegen gefühlt nicht mehr ein dystopischer Film. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, bei Frank Herbert und Dune ist es so, dass er einfach auch ein Gefäß gesucht hat. Natürlich seine Faszination mit dem Mittleren Osten und so. Aber eben auch vor allem sein Ziel, eine Warnung zu schreiben, aber die jetzt eben nicht irgendwie in den 60ern, 70ern stattfindet, sondern in ein Gewand auch wieder gesteckt wurde, die dadurch gutierbar ist, die man dadurch besser runterkriegt. In dem Fall eben die Warnung vor messianischen Figuren, die Warnung vor charismatischen Führern, die Warnung davor, was große Macht, wenn dir die ganze Zeit gesagt wird, du bist dies, du bist das, inwiefern die dich als Menschen halt verändern kann. Wenn du irgendwie lange Zeit denkst, du bist der Gute und irgendwann aber diesen Machtgedanken so erliegst und am Ende hier einen galaktischen Krieg verursachst und eben auch die Gefahr von Religion und so. Ja, ist die Frage, ne? Also Science Fiction bietet eben hier auch wieder diese schöne Leinwand, um diese Fragen zu stellen, ohne dass du jemandem in der Gegenwart auf die Füße trittst. Aber ob das eine Dystopie ist? Ich denke jetzt nur kurz. ich denke jetzt gerade dran, was Utopien sind. Utopien gibt es ja nicht genau, so viele. Ne? Es gibt ja Star Trek irgendwie, diese Vorstellung von, okay, alle Völker, alle Rassen, alle Geschlechter arbeiten zusammen zu dieser tollen Gesellschaft und so. Und es ist irgendwie so eine Exzellenz, nach der man strebt. Und dann ist halt ganz lange Stille. Ne? Dann gab es mal Tomorrowland irgendwie, der auch von so einer Gesellschaft geträumt hat, wo halt irgendwie alle Erfinder irgendwie so sich so zusammentun, um dann eine ganz tolle Welt irgendwie zu schaffen. Aber Utopien, ich glaube, selbst wenn wir jetzt googeln, werden nicht so viele Filme, also vielleicht ja 1% so viele Filme irgendwie hervorbringen, wie halt dystopische Filme, weil wir es spannender finden, glaube ich, über so eine Klippe zu gucken, wo es nicht so rosig aussieht.
Auf jeden Fall, das ist ja auch einfach eine Grund, ja, also des Dramas oder das generell der Dramaturgie, sage ich jetzt mal, ist ja das Grundding, dass du einen Konflikt brauchst. So. Und wenn du halt eine Utopie hast, dann ist es halt, musst du halt etwas herstellen. Bei einer Dystopie bist du halt, es ist halt einfach einfacher, so, also ganz, ganz simpel gesagt. So, das ist halt beim, als Filmemacher naheliegender. Und man ist ja natürlich auch sehr beeinflusst durch viele Filme, die man halt auch gesehen hat. Für mich sind Dystopien auch immer so eine Art Warnung oder auch immer so eine Reflexion auf die Sachen, wie wir schon gesagt haben, so dass ein Dominostein halt umfällt und wir sind nicht weit davon entfernt quasi. Nicht, dass wir uns jetzt alle irgendwie in den Keller einsperren und irgendwie Konserven sammeln oder so, aber es ist immer trotzdem, finde ich das immer interessant zu sehen, egal aus welcher Perspektive, wie diese Dystopie oder diese Endzeit entsteht, finde ich das immer wieder interessant, darüber auch nachzudenken und auch, ja, aus was wie Matrix zum Beispiel oder so, wo man sagt, okay, was hinterfragen wir eigentlich quasi, sollte man alles wieder hinterfragen, das finde ich immer wieder interessant, wenn man solche Sachen sieht und schaut, dass man irgendwie da, ja, immer wieder hinterfragt.
Ich glaube, ihr habt die Menschlichkeit ja angesprochen. Das ist für mich immer so ein großer Punkt, was ich an Dystopien spannend finde, ist immer die Frage, wie schnell wir unsere Menschlichkeit verlieren könnten. Und das ist ja nicht nur aus dem, nicht nur so eine Zukunftsgedanke, weil wir kennen das ja aus Kriegen etc. pp., wie schnell eine Gesellschaft umschwenken kann, von einer positiven Haltung Fremden gegenüber zum Beispiel oder anderen Menschen zu, jeder kämpft für sich alleine, jeder kämpft für sein eigenes Überleben, was man vielleicht, glaube ich, auch in einer westlichen Welt nicht so aus persönlichen Beziehungen vielleicht gar nicht mehr so stark kennt, aber deswegen auch die Dystopie ein spannender Spiegel für uns ist. Ne, dass wir da einfach sagen, ah, okay, so könnte sowas sein und deswegen müssen wir aufpassen, wie die Zukunft auszusehen hat oder aussehen könnte. Ich frage mich gerade, Terminator hatten wir im Vorgespräch kurz angesprochen, ja. Da ist ja eigentlich ganz spannend, weil der dystopische Gedanke ist etwas, was ja die ganze Zeit mitschwingt, aber eigentlich bewegen wir uns ja gar nicht in einer Dystopie in dem Film. Ja, wir sind ja eigentlich wie in der Vergangenheit, wissen aber nur von den Anfangserzählungen in dem Film, dass es halt irgendwann zu dieser Situation kommt, die die Menschen auslöschen könnte und verfolgen dabei aber dann gerne die Geschichte. Und ich frage mich gerade, es ist eine Dystopie, aber wie weit ist es denn eine Dystopie oder wie weit vergisst man beim Schauen des Films, dass das halt eigentlich eine Dystopie ist?
Ich finde, das ist natürlich super smart von Cameron auch damals schon gewesen, ne? Dass du das halt quasi einführst und sagst, das ist so die Zukunft und packst es aber trotzdem in die Jetztzeit, um natürlich auch einfach leichter produzieren zu können. Ich meine, in den 80ern, 90ern war das nochmal eine andere Situation. Deswegen ist das natürlich irgendwie super smart geschrieben oder die Idee ist natürlich super smart. Jetzt heute mittlerweile vielleicht nicht mehr so, aber damals war das ja auf jeden Fall so. Das so zu verlagern. Ich meine, so im ersten Teil zum Beispiel, also in beiden Teilen, hat er immer wieder diese Rückblenden oder diese Visionen auch von Sarah Connor so, die da immer wieder mit reinspielen und das macht's ja super interessant so, davon auszugehen, okay, das passiert in der Zukunft, können wir das ändern so, während unsere Filme jetzt sagen, okay, wir sind an dem Punkt und jetzt können wir nichts mehr dran ändern, so, das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt so.
Ich glaube, Dystopien sind immer da, irgendwie, also Dystopiefilme meine ich, oder auch Geschichten, ich meine, viele dystopische Geschichten, habe ich auch das Gefühl, kommen aus der Kurzgeschichte, kommen aus so Graphic Novels zum Beispiel, nehmen wir The Road als Beispiel, oder jetzt letztes Mal kam ja auch Cabin in the Woods, wie hieß nochmal der von Shyamalan, dieser Endzeitfilm, wo eine Familie in ein Haus, so ein Landhaus geht und dann plötzlich stehen Menschen vor der Haustür und sagen, die Welt geht unter und ihr müsst euch entscheiden, wen ihr von euch umbringt. Genau, ich habe jetzt leider den Namen von dem Film vergessen.
Knock at the Cabin oder sowas.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass, also ich meine, Dystopien sind irgendwie immer da, aber ich habe auch so das Gefühl, so in den letzten Jahren war das nicht so wahnsinnig viel. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir tatsächlich auch mit Krieg in Europa und irgendwie der nuklearen Bedrohung, die gerade irgendwie nochmal größer ist als die letzten Jahre, vielleicht auch die Filmemacher selber halt nicht so den Bock haben, sowas überhaupt zu entwickeln, weil wir halt da nochmal näher dran sind als vielleicht die letzten Jahre oder jetzt ein Jahrzehnte überhaupt. Ich weiß nicht, ob es ein Punkt ist. Also ich habe jetzt in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Silo gesehen. Das ist so eine Serie bei Apple TV Plus, die echt mega ist. Die aber auch nochmal so einen anderen Aspekt des Ganzen nochmal so beleuchtet, dass man vorher auch noch nicht so gesehen hat. Aber ich habe das Gefühl, so die letzten Jahre gab es da nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil ich jetzt auch gerade so in der Situation bin ich auch eher dabei, halt positivere Sachen zu entwickeln für mich, als halt 2017, 18, wo die Situation nochmal eine andere war, wo wir das quasi gedreht haben.
Also der größte Serienerfolg letztes Jahr war ja auch hier The Last of Us. Ist ja auch absolut dystopisch, so wie die Gesellschaft da im Prinzip zerrüttet ist und Kannibalismus und alle möglichen Themen dann da auch wieder irgendwie hochkommen. Ich gucke jetzt hier gerade auf, dass ich mir früher aufgeschrieben habe. Dann hatten wir Upgrade, so einen kleinen dreckigen Film von Lee Whannell, wo es darum geht, dass in der Zukunft es möglich ist, dass du dich einfach technisch gesehen upgraden kannst und dass halt, es gibt normale Menschen, es gibt Menschen, die haben noch irgendwelche Fähigkeiten oder irgendwelche körperlichen Add-ons, die dich dann eben zur Waffe machen oder irgendwie andere Fähigkeiten irgendwie so ermöglichen. The Lobster. Es gibt ja, habe ich festgestellt, auch viel so Dinge, die schreien. Also Mad Max ist etwas, das schreit dir fast schon ins Gesicht hier. Dystopie, postapokalyptischer Endzeitfilm. Aber hier The Lobster oder Wall-E oder Dread oder Total Recall oder Planet der Affen. Das sind so Sachen, die sind schon so sehr in einem Science-Fiction-Gewand, dass die das schon sehr so versteckt halten. Und das, erst wenn man dann mehr drüber nachdenkt, ist es halt da auch einzuordnen. Und ich glaube, dass da diese Endzeitfilme oder hier dystopische Filme auch schon wieder super stark in Subgenres unterteilt werden können.
Aber da frage ich mich gerade, ob das trotzdem hauptsächlich Actionfilme sind? Ich weiß einfach die These jetzt in den Raum, ob das jetzt vielleicht stimmt, ist nicht. Ich überlege gerade, wie viele Comedies kennt ihr, die, jetzt ist das wäre eine schöne Kombi, Comedies, die halt eine Dystopie sind. Da wird es schon schwierig.
Idiocracy zum Beispiel.
Ja, okay.
Okja. War auch ein bisschen lustig, aber auch traurig.
Okja. Naja, ja. Netflix-Film.
This is the End, ja, wie heißt der?
Du meinst der mit Leonardo DiCaprio?
Nee,
also das ist die End hier von
mit den ganz vielen Darstellern aus Hollywood, die ganzen großen Darsteller aus Hollywood, diese Komödie da, wo alles untergeht und die feiern trotzdem ihre Party weiter.
Ja, stimmt.
Das ist schon sehr extremes Beispiel. Ich weiß nicht, Shaun of the Dead vielleicht noch so ein bisschen, ist natürlich jetzt gerade so der Moment des Zombie-Ausbruchs, aber ist auch eine Komödie. Aber ich glaube, dann wird's auch schon, ich meine, jetzt ja generell ist ja so, wir sind ja auch jetzt mit so Dystopien sind wir auch so ein bisschen, ja, an diesen ganzen Negativen hast du schon gesagt, es ist natürlich immer schwierig, sowas zu verbinden. Also ich meine, auch Horrorkomödien, die gut sind, gibt's auch, also die kannst du wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Das ist halt natürlich einfach super schwer, das so miteinander zu verbinden, glaube ich, dass du die Horrorelemente und die lustigen Elemente verbindest, so.
Ready Player One von Spielberg,
auch noch. Ja, das stimmt. Nee, spannend. Also ich überlege nämlich auch gerade, welche mir so einfallen und auch, also ich weiß auf jeden Fall, ein dystopischer Film, der mit vielen wahrscheinlich viel gemacht hat, aber bei mir auch, wäre The Road, ne, mit Viggo Mortensen. Also der war damals, also für die ihn noch nicht gesehen haben, kann ich ihn empfehlen, einfach von der Machart. Ich meine, jetzt kam ja, wie du schon gesagt hast, The Last of Us, was ja vielleicht so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt als Serie. Aber damals mit dem Twist und Co. am Ende einfach ein recht, also schöner Film zu schauen. Also schön ist gut. Schön, aber guter Film.
Ja, genau, guter Film auf jeden Fall.
Genau, und auch eben, genau, ich habe ja schon vorher so ein bisschen angedeutet, dass ich das meistens sehr spannend finde, eben die gesellschaftliche Frage, wie wir miteinander umgehen in solchen Situationen. Und das hat für mich dieser Film als einer der, also die ich gesehen habe, einer der ersten, sehr detailliert und leider auch sehr dreckig, also leider auch sehr dreckig und sehr hart gezeigt und habe mich dann immer danach, ich habe den ein paar Mal gesehen und dachte so, spannend, wie die den umgesetzt haben, dass das halt dieses Gefühl einfach auslöst, weil es war jetzt nicht der erste dystopische Film, wo zwei Menschen durch die Dystopie wandern halt, ne? Aber irgendwas hat es da getriggert.
Es ist halt einfach realistisch, ne? Ob es jetzt realistisch ist in der Form, dass das genauso sein könnte. Aber Mad Max ist ja immer noch die Endzeit-Fantasie, dass ich mit dem Auto rumheiz, die Welt gehört mir, ich bin komplett frei und so. Das ist natürlich nicht realistisch. Es ist glaubwürdig, so im Filmkontext. Aber The Road ist einfach schonungslos und es zeigt dir die Konsequenzen. In dem Fall, ne, in diesen Szenen, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, wo der Vater dem Sohn zum x-ten Mal erklärt, was halt passiert, wenn er gefangen wird und wie er sich am besten selbst umbringt und so. Das geht natürlich nicht aus dem Kopf. Es werden begleitet mit Nick Caves eindringlichen Score und so. Das ist halt wirklich auf der einen Seite dieser Endzeitfilm, wo alles am Arsch ist und wo auch die Hoffnung vermutlich schon längst gestorben ist. Und dann gibt es ja aber auch Filme wie Starship Troopers oder so, die sich als Dystopie herausstellen, die aber eben durch eine andere Linse auch anders gelesen werden können. Also Starship Troopers zum Beispiel von Paul Verhoeven, der auch schon mit Total Recall und mit Robocop auch schon Dystopien gezeichnet hat, zeigt ja da eine Gesellschaft auf, wo der Faschismus hochgehalten wird und wo du erst zum vollen Bürger wirst, wenn du halt im Militär bist und so, ein Veteran und alles. Alles andere sind halt Bürger zweiter Klasse und so. Aber eine Welt, die komischerweise irgendwie die Genderfrage geklärt hat, wo es absolute Gleichberechtigung gibt, was Männer und Frauen angeht, wo es die perfekten medizinischen Umstände gibt, wo Leute geheilt werden können, egal wie sie verwundet wurden, aber die Menschlichkeit komplett verloren ist, weil es gibt keine Menschlichkeit, es gibt nur Tötungsmaschinen und es gibt nur die anderen und es geht einfach nur um militärische Macht und all das. Und wie wir zum Beispiel bei Starship Troopers als Zuschauer verführt werden durch diese ganzen sexy Darsteller und durch diese Leute, die aus Rom-Coms und aus irgendwelchen anderen Teenie-Filmen so bekannt sind, die uns so das Gefühl geben und auch tatsächlich verführen, irgendwie zu glauben, das sind die Guten. Und wir dann selbst zu kurz diesen Faschismus verfallen und denken so, oh shit, ich habe mich mal ganz kurz irgendwie ertappt gefühlt und habe diese Insekten, die Bugs, wirklich irgendwie einfach nur als Monster gesehen. Wobei die ja einfach die ganze Zeit mit Frieden haben wollen und diese Menschen, diese Gesellschaft da eben in sowas ganz anderes zeichnet. Das heißt, es kann auch oft eben in diesen verschiedenen Gewändern kommen. Und das ist das Schöne, glaube ich, an Endzeit und weshalb das auch immer da ist, wie du gesagt hast. Weil diese ganze Liste hier einfach so, so bunt ist. Es kann eben der Pixar-Film sein, es kann Wall-E sein, es kann Cloud Atlas sein, es kann Dread sein, es kann eine Comic-Verfilmung wie Watchmen sein, Pleasantville, Waterworld, Soylent Green, Looper. Es ist der Wahnsinn. Also es gibt einfach so viel, was schief gehen kann, sozusagen. Bei jedem dieser Filme ist irgendwas anderes passiert. Es gibt Filme, die gehen gar nicht auf Action, weil das vermutlich tatsächlich vorherrscht. Aber zum Beispiel Gattaca oder Wall-E sind ja überhaupt so ganz andere Dinge, die nochmal von einem anderen Winkel die Sache betrachten. Und ist dadurch so eine ergiebige Quelle an Geschichten irgendwie so darstellt. Was ist denn ein Endzeitfilm, der euch neben The Road noch geprägt hat?
Ich habe noch The Divide. Kennt ihr den? Von Xavier Gens heißt der, glaube ich, oder Gens, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen, von 2011. Und das ist so ein Film, der im Bunker spielt. Deswegen, wir haben gerade das Thema Bunker aufgemacht, der mich sehr hart erwischt hat. Wo ich nicht mit gerechnet habe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber auch hier wieder, da wiederhole ich mich wie so eine alte Schallplatte, geht's wieder um die Gesellschaft und wie wir uns gegenseitig, also wie schnell Machtverhältnisse sich verändern können. Von Leuten, die erstmal denken, die sind eigentlich vollkommen liberal und offen und in einer Situation, wo man nicht wegkommt und in einem Raum eingeschlossen ist, wie schnell das umschlagen kann und am Ende auch nicht so gut ausgehen kann. Und das hat der Film sehr eindrücklich gemacht. Deswegen fiel mir der nochmal so ganz speziell auf.
So einen länglichen Bunker haben wir ja auch in Snowpiercer in Form eines Zuges.
Stimmt.
Das ist ja ein sehr, sehr metaphorischer Film, an dem viele aus dem Grund keinen Gefallen finden oder es nicht akzeptieren können, dass dieses Bild halt tatsächlich einfach direkt so umgesetzt wird mit der Gesellschaft, mit den verschiedenen Schichten, mit den verschiedenen Klassen und so. Aber auch, finde ich, ein ganz, ganz wirkungsvolles Bild. Im Gegensatz zu Waterworld mit Wasser und Mad Max mit der Wüste, Snowpiercer halt mit Schnee unterwegs und mit diesem Zug und so. Auch faszinierend. Also, dass da diese High-Concept-Ideen in der Endzeit, im Endzeit-Genre oder halt auch in der Dystopie eben so einfach, ja, einfach so gut funktionieren können.
Ja. Das ist auch das Interessante, so je nachdem von, also was an Dystopien, das Interessante, wie du gesagt hast, diese Varianz, so, weil das ist halt dann auch abhängig von entweder dem Autor oder dem Produzenten, Regisseur, wer auch immer das halt quasi so ein bisschen anstößt oder so, ist halt so die Unterschiedlichkeit, weil The Road ist halt komplett anders als Mad Max zum Beispiel, so wie wir schon gesagt haben, oder ich habe auch zum Beispiel The Road, das war auch eine Inspiration für meinen Film, aber im Negativen, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, das ist so negativ, das so stelle ich mir das nicht vor, also ich bin dann irgendwie, ich bin jetzt auch nicht der positivste Mensch, aber ich bin da positiver eingestellt, dass ich sage, okay, wir haben haben das in uns, dass wir von jetzt auf gleich zu Monstern werden können in solchen Situationen, was auch dieser Bericht, den ich angesprochen hatte, zum Beispiel ja dargestellt hat. So, ich glaube aber auch, wenn das Ganze erstmal gelaufen ist und sich neue Strukturen bilden, glaube ich trotzdem, dass wir soziale Wesen sind, die sich wieder zusammenrotten, die wieder halt zusammenkommen und versuchen halt neue Strukturen zu bilden. Dann sind wir halt wieder bei diesem, okay, es gibt vielleicht einen Chef oder sonst irgendwelche Geschichten so, aber das heißt, da war auch so ein bisschen dieser Grundgedanke, wie ist die Person, die das halt kreiert, eingestellt, wie denkt sie darüber? Das ist ja auch, sagt über die Person sehr viel, glaube ich, aus, die das Ganze macht und dann halt quasi ihre Gedanken da halt quasi reinbringt. So, das ist halt natürlich, deswegen ist es halt auch so groß und variantenreich und ja, gibt so viele Interpretationen des Ganzen.
Ich hätte noch eine Frage in die Runde. Bei welchem Film war die Prämisse für euch am spannendsten oder interessantesten? Also der Startpunkt der Geschichte, nehmen wir deinen vielleicht. Also ich bringe einen und dann könnt ihr mal überlegen, was ihr sagen würdet. Ich hätte Children of Men zum Beispiel. Diese Grundfrage von was passiert denn, wenn plötzlich keine Kinder mehr geboren werden, war eine sehr eindrückliche Idee einfach, die glaube ich, also ich mir davor noch nicht so gefragt hatte und dann in der Kombination, klar, dann auch noch mit dem Film, der sehr gut war, fand ich das ein sehr, sehr spannender Gedanke. Es gibt auch manchmal Filme, wo diese Grundidee richtig gut ist und dann man merkt so im Laufe des Films leider verliert man so ein bisschen die Verbindung dazu, weil entweder der Film mich nicht so erwischt, nicht so berührt hat. Aber Children of Men zum Beispiel ist ein Beispiel, wo dieses von Anfang bis Ende durchgeht und man merkt so, das ist eine wirklich spannende Frage, die man sich vielleicht öfter fragen sollte.
Ich glaube, ein Film, der so von der Prämisse, von der Grundprämisse ist auch der, wenn man jetzt auch mal auf den deutschen Film kommt, ist Hell von Tim Fehlbaum. Mhm. Oder gut, ich meine, es ist ein deutscher Film, ich meine, er ist, glaube ich, Schweizer, aber gut, ist auf jeden Fall mit deutschen Mitteln finanziert worden. Auf jeden Fall ein deutschsprachiger Film. Und da finde ich auch die Grundprämisse zu sagen, okay, alles klar, die Sonne ist einfach so heiß geworden, dass wir uns unter der Sonne gar nicht mehr bewegen können, finde ich als Grundprämisse mega und so. Mhm. Und wie dieser Film halt auch anfängt, das ist ja so, die ersten 20 Minuten sind super intensiv in diesem Auto und so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch alles so im Kopf habt, so. Und das ist halt leider so ein Beispiel von einem Film, der dann leider so ab der Hälfte echt abbaut, so, weil dann kommen wir irgendwann in diese Kannibalengeschichte und dann bewegen wir uns von dieser Grundprämisse total weg, so, wo ich dachte so, wir haben jetzt hier keinen Kannibalenfilm, so. Ich fand so diesen Aufbau ist nicht so ein bisschen schade, weil der mich am Ende tatsächlich dann so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen hat, weil der Aufbau halt so unglaublich stark war und ich dachte so, wow, krass, was wir dann auch aus eigenen Landen so produzieren können und dann halt leider ab der Mitte halt in eine ganz andere Richtung geht, die mir halt leider nicht zugesagt hat, aber finde ich als Grundprämisse auch super spannend, sozusagen.
Weil das finde ich bei Tide auch so?
Ja, ähnlich.
Mhm. Würde mir nämlich auszugehen, so ein bisschen. Mhm. Aber ja.
Ich bin einfach so sehr, also wenn ich mir ein Franchise bis an mein Lebensende nur noch angucken dürfte, dann wäre ich, glaube ich, im Planet der Affen-Franchise irgendwie so.
Das wäre sehr traurig, Erik.
Das ist natürlich dann auch traurig, weil es gibt ja keinen Planet der Affen-Film mit Happy End, wenn man sich das mal so überlegt. Auch die Alten, die hauen ja einen Hammer nach dem anderen raus. Das könnte man heute nie mehr machen.
Ich wiederhole nochmal, es kommt darauf an, von wen du fragst. Wie? Für die Affen ging es ganz gut aus.
Ja, genau, das ist die Prämisse, dass der Mensch ist plötzlich nicht mehr an der Spitze der Kette, sondern ja, plötzlich ist er irgendwie jemand anderes und irgendwie hat sich alles verschoben. Und da eben auch so den Platz in der Natur und Gesellschaften und Stammesdenken und alles Mögliche einfach so behandelt werden kann und einfach Affen so unendlich spannend jeweils auch eben zu der Zeit mit bahnbrechender Technologie umgesetzt, halt irgendwie da so ein Spiegel irgendwie so einen vorhalten können.
Also das war der erste Planet der Affen, wisst ihr von wann der ist?
68.
68. Hat er dich beim, also wann hast du ihn gesehen? Als Kind oder als?
Als Kind, ja.
Hat er dich damals auch schon so erwischt oder war das eher?
Von Anfang an. Das war tatsächlich, also bei Planet der Affen und durch Planet der Affen und Winnetou habe ich gelernt, dass es Fortsetzungen gibt, dass es Teil 1, Teil 2, 3 und immer so weiter gibt.
Ach, die sterben nicht alle am Ende?
Doch, bei Planet der Affen. Im ersten Teil
weiter,
geht richtig ab, im zweiten Teil wird am Ende eine Atombombe gezündet, im dritten Teil, da passieren auch ganz schlimme Dinge, im vierten Teil. Ja, es ist ja auch immer dann jeweils eine Allegorie auf den Vietnamkrieg gewesen und auf unsere... Ja, also da kann man eigentlich, da muss man einen extra Podcast für machen, Planet der Affen. Freue mich eigentlich immer, wenn Filme mich in dem Fall so komplett transportieren. Also The Road, und deswegen ist ja auch so unangenehm, oder auch dein Film, Michael, die sind ja doch irgendwie in greifbarer Nähe. Bei Planet der Affen und bei Mad Max und auch Waterworld oder auch Sunshine, da denke ich, ah ja, das kann ich noch irgendwie von mir wegschieben. Aber auch dein Film, Michael, das trifft einen, weil es irgendwie vorstellbar ist, es könnte in ein paar Monaten so sein. Und das gibt einem schon wieder dieses unangenehme Gefühl, auf eine gute Art und Weise, dass man sich dann doch im Kinosessel vielleicht ein bisschen so hin und her bewegt.
Ja, für mich war auch eins der integralsten Erlebnisse, war auch damals Fury Road, muss man dazu sagen. Ich weiß, dass ich damals auch mit meinem Vater und meinem Bruder, die gucken da hin und wieder einen Film, sind aber jetzt natürlich nicht so interessiert und gehen mal, keine Ahnung, also gehen mal ein, zweimal im Jahr ins Kino oder so. Und ich weiß das noch, dass wir da, also der hat ja auch die ersten 30 Minuten, ist ja da nur Action. Und dann gibt's ja auch diesen Moment, wo einmal diese Ruhepause ist. Und ich weiß, dass wir alle drei, also ganze Kino kollektiv so, und dann haben wir so Vater, Bruder, ich alle so angeguckt, was ist denn hier los? Und dann geht's direkt mal wieder ab, so. Und das war wirklich so ein, also das war so ein Kinoerlebnis, so, wo man sagt, da hat alles gestimmt, so. Da war einfach von vorne bis hinten, das ging so ab und so. Deswegen bin ich auch echt interessieren, die Leute, die den vielleicht zuerst zu Hause gesehen haben, ob der genauso funktioniert wie damals im Kino, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber das war so ein integrales Ereignis, wo ich auch so dachte, wow, also dass das Film so schaffen kann, vor allen Dingen auch so ein Actionfilm, sage ich jetzt mal, das war schon sehr sau beeindruckend damals.
Ja, das Kino wird halt da wirklich auch, also spielt alle seine Stärken aus. Ich würde sagen, jede einzelne Disziplin im Filmemachen ist da, also fährt da halt im höchsten Gang. Egal, ob es die Kostüme sind, das Setdesign, das Schauspiel, die Musik, der Schnitt, alles. Und dann, also eben auch die Regie. Das wird halt auch ein Risiko eingegangen. Dadurch, dass es eben so wild ist und einfach so schonungslos auf dich losgelassen wird, wirst du halt auch wachgerüttelt. Und wenn halt Filme, diese Endzeitfilme, haben alle irgendwie, wenn ich mir die so ansehe, auch eben so eine tolle visuelle, audiovisuelle Identität. Children of Men hat mal so ein Gefühl dafür, wie ist dieser Film? Bei Sunshine ist es so, Snowpiercer. Die haben alle irgendwie sowas Originäres. Man hört irgendwie diesen Zug immer noch rattern. Man hört bei Planet der Affen irgendwie, gibt es auch so eine Soundkulisse, die man so im Kopf hat. Was du genannt hast bei The Road, das ist so etwas, im Idealfall nimmt man das immer noch mit, nachdem der Film, egal ob zu Hause oder im Kino geguckt, weil diese Filme eben auch die ganze Bandbreite so nutzen können an Möglichkeiten, die wir haben zum Geschichten erzählen.
Und auch bei Fury Road zum Beispiel der Verzicht auf Dialog, ne? Also da wird ja auch kaum gesprochen zum Beispiel. Also diese Macht der Bilder, so die, ich meine, der Film ist ja, glaube ich, auch, ich glaube, er hat das komplett durchgestoryboardet. Das heißt, es gab ja irgendwie kein richtiges Drehbuch, sondern halt nur Storyboards. Und das ist natürlich als Filmemacher auch so ein Ding, wo du so denkst, ja, wie geil ist das denn eigentlich so, dieses nur Visuelle. Und das ist auch so ein Beispiel dafür, ja, wie man halt visuell erzählen kann. Und das war auch so eine Zeit so, wo dann halt auch Tarantino noch relativ groß war und Dialoge groß angehört, und dann kam halt so ein Film so um die Ecke und hat das halt nochmal komplett anders gemacht. Das fand ich damals halt auch super beeindruckend.
Gebe ich recht, da kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Wir kommen ja langsam zum Ende unseres Gespräches. Ich hatte eine Frage an euch, also bevor ich euch frage, also ich frage gleich nochmal, wo man eure Filme sehen kann, aber wenn ihr jetzt einen Vorschlag oder einen Tipp habt für die Zuhörenden, für einen dystopischen Film, den man sich mal anschauen sollte, neben euren Filmen, was würdet ihr empfehlen? Vielleicht einen, den nicht jeder kennt.
Gute Frage. Ich schaue mal meine Liste gerade.
Also ich hab, meiner wäre, wie gesagt, aber dann sollte man sich so ein bisschen, also es ist ein bisschen, ist ein Film auf jeden Fall, wo der ein bisschen negativer ist, also negativ, also von der Grundstimmung, aber ein gut gemachter Film ist, war, wie vorher erwähnt, The Divide, den kennt nicht jeder von 2011 von Xavier Gens. Ich hatte vorher im Vorgespräch, ich füge noch einen hinzu, ich hatte im Vorgespräch ja noch die Hamburger Krankheit genannt, den kann ich auch empfehlen, mal zu schauen. Ganz andere Machart, das ist ein deutscher Film, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wir haben sehr viel über internationale Filme gesprochen. Es gibt ein paar deutsche Genrevertreter, aber nicht so viele, zumindest nicht im großen Stile. Ich glaube, im Independent-Bereich machen einige Dystopiefilme, auch weil auch die Möglichkeiten eben durch so einen Endzeitfilm, wo man durch den Wald läuft zum Beispiel, vielleicht auch ist alles ein bisschen machbarer vielleicht zum Teil, denkt man vielleicht auch. Aber so auch im Big-Budget-Bereich gibt es nicht so viele. Deswegen fand ich einfach nur den mal zu erwähnen. Wie gesagt, die Hamburger Krankheit von 1979 und der Regisseur ist Peter Fleischmann. Da geht's, ach so, muss ich dazu sagen, da geht's um eine Virusdystopie oder Viruserkrankung, die durch das Land fegt. Und ich fand's nur spannend zu erwähnen, weil der Film halt einfach, wie gesagt, aus 1979 ist und auch da schon, wenn man immer denkt, so ja, das ist vielleicht so Neuzeitthemen, man möchte jetzt so Genrefilme machen. Nee, damals wurden auch schon Genrefilme gemacht. Deutschland kann das auch. Und genau, es ist natürlich eine ganz andere Machart, anderes Spacing, anderes Feeling. Auch nicht vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, die Qualität von einem Children of Men zum Beispiel etc. Auch ein bisschen komödiantischer zum Teil sogar aus unserer heutigen Sicht. Aber ja, kann man sich mal anschauen.
Ich glaube, ich hätte gerne Sunshine genannt, aber da weiß ich nicht, ob das nicht einfach zu sehr Science-Fiction ist. Aber da gefällt mir einfach die Prämisse so gut. So, okay, die Sonne hat nur noch ein paar, ich sag mal, Stunden jetzt. Und dann ist vorbei und die muss jetzt einfach sozusagen neu gestartet werden. mit Cillian Murphy von Danny Boyle hat mich auch richtig mitgerissen. Ist auch audiovisuell einfach ein absoluter Hammer. Aber ich glaube, ich will nochmal hier Upgrade betonen von Lee Whannell. Das ist im Prinzip der bessere Venom in meiner Wahrnehmung, wo es darum geht, dass wir uns eben als Menschen upgraden können, technisch erweitern können, zu einer Art Cyborg werden. Und das ist einfach so eine tolle Art, wie du eben 90 Minuten verbringen kannst. Es ist nichts irgendwie ausgedehnt, es ist nicht ausgetreten, es ist super kreativ, es ist
sehr
super,
visuell.
Es ist voller schwarzer Humor, fantastische Kampfsequenzen und einfach überraschend und frisch. Super brutal, aber wenn ihr euch irgendwie darauf einlasst, Upgrade von Lee Whannell.
Ich glaube, ich würde mal, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen kanter, aber Escape from New York, die Klapperschlange von John Carpenter nochmal ins Feld führen, weil auch interessant ist, den sich nochmal anzugucken, also aus Filmemacherperspektive, weil man auch ein bisschen mit Making-ofs und so, da kann man viel lernen, wie man günstig coole Sachen macht. So, der hat ja da wahnsinnig viel geschaffen mit unglaublich wenig Mitteln so. Und den habe ich letztes Jahr nochmal im Kino gesehen, weil er in Köln nochmal im Kino lief. Und es ist so ein Film, der irgendwie immer noch viel mit mir macht. Deswegen würde ich den da auch nochmal aus Filmemacher-Sicht ins Feld führen.
Ja, fantastisch. Habe ich komplett ausgelassen aus meiner Liste. Ja, fantastisch. Absolut. Großartiges Beispiel. Ja, ich hoffe, der wird nicht so schnell neu aufgelegt. Aber es wird kommen.
Wenn er gut neu aufgelegt wird, ich meine, du hast gerade Planet der Affen genannt, ne?
Ja,
das kann auch gut gemacht werden. Ich glaube, da geht es vielleicht eher darum, dass man vielleicht nicht nur aus der Sorge, dass die Marke verloren geht, das neu auflegt, sondern einfach wirklich was Neues zu erzählen hat und das damit einbaut. Ich bedanke mich bei euch für das Gespräch und hätte natürlich noch eine letzte Frage. Wir haben über eure Filme gesprochen und da ist natürlich die Frage, wo kann man sie sehen, wo kann man die finden? Fangen wir vielleicht mit Michael an und dann mit Erik. Dein Film ist ja schon jetzt im Kino gelaufen. Wo kann man den denn am Ende sehen?
Genau, also jetzt zum Zeitpkunkt der Aufnahme ist der Film auf Kino on Demand verfügbar. Ich glaube, für eine Leihgebühr von 5 €. Ich weiß aber auch, dass der Verleiher da unterwegs ist, das noch auf andere Plattformen zu bringen, aber das ist nicht spruchreif. Deswegen, ich glaube aber, wenn man Sanitate im Film bei Google eingibt, dann, also der Titel ist so speziell, dass man da nicht auf so viele kommt. Das heißt, da wird man sich relativ schnell finden oder man geht mal auf, wer streamt es, kennt ja auch jeder. Wenn man Sanitate im eingibt, wenn man Bock drauf hat. Vielleicht kommt er demnächst auch nochmal irgendwo in irgendeiner Form, wo man ihn halt quasi kostenlos sehen kann. Das hoffe ich dann auch, dass da Leute mal auch mal reinschauen.
Super. Und bei dir, Erik, wo findet man deinen Film?
Hope and Glory von Adrian Martin und Erik van Schoor gibt es auf YouTube zu sehen, auf unserem YouTube-Kanal Brightstone Pictures. Einfach Hope and Glory, Mad Max Shortfilm irgendwie eingeben. Wir sollten gut zu finden sein. Ich bin gespannt, wie er sich in der YouTube-Umgebung macht, weil ich glaube, es ist der typische YouTube-Film, gerade auch wegen der Lauflänge und gerade auch wegen des Aufwands und allem. Aber ja, es ist ganz, ganz wichtig, nochmal hier zu sagen, falls Warner irgendwie mitlauscht, das Ganze ist nicht kommerziell. Es ist ein großes cinematisches Dankeschön an das, was George Miller geschaffen hat. Es ist eine Verbeugung, ein Tribut von unserer Seite aus. Und es ist tatsächlich aus der Liebe am Filmemachen entstanden. Also bitte genießt den Film und nehmt uns nicht hops. Danke.
Und plötzlich hört man Erik nicht mehr.
Ich höre dich, der kommt ja, komm her.
Tribut. Nee, hoffentlich passiert das nicht. Nee, gut zu wissen. Vielen Dank dir oder vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, wir haben allen so ein bisschen Lust gegeben, sich nochmal mit dem Thema dystopischen Film auseinanderzusetzen. Wir haben ja auch ein paar Tipps und ein paar Ideen mit reingebracht und ich fand es auch sehr spannend über eure Ausführungen, wie ihr eure Projekte rangegangen seid. Und vielleicht kann man jeder Einzelne sich da auch was mitnehmen und auch Ideen für die eigenen Projekte mitnehmen. Deswegen vielen Dank. Vielen Dank auch an die Gäste fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt und das Gespräch bis hierhin gehört habt. Das heißt, ihr seid cool. Und ja, ich kann nur sagen, ich wünsche euch einen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.